Hallo und herzlich willkommen zum 340. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und wie sollte es bei unserem heutigen Thema anders sein, mit Jedi Padawan Erik. Hallo Erik.
Padawan? Padawan, hast du mich gerade Padawan genannt?
Ich hab dich Padawan genannt, weil ich wusste, wie du drauf reagierst.
Ja, aber...
Natürlich ist Erik kein Padawan mehr.
Ja, ich bin doch schon ausgebildet. Ja. Aber hi Alex und hi Hörer.
Genau, also ihr merkt schon, wir werden heute über Star Wars reden mal wieder. Ist jetzt auch schon, glaub ich, eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal über Star Wars geredet hatten. Das war damals, meine ich, bei welcher Film liefen da? Star Wars Solo müsste das gewesen sein, oder?
Ja, entweder Solo oder Episode 8, ich bin mir nicht mehr sicher.
Stimmt, Episode 8 kam nach Solo, ja. Genau, oder? Ich bin gerade komplett durcheinander, was das angeht, aber okay. Auf alle Fälle ist es jetzt eine Weile her, sag ich mal, dass wir nicht mehr über Star Wars geredet haben, weil letztes Jahr, als Episode 9 im Kino lief, haben wir keinen Star Wars Podcast gebracht, weil es schlichtweg keine Star Wars Spiele gab, über die sich zu reden angeboten hätte.
Genau, und ich meine, die Spiele, über die wir heute reden, die haben wir sicherlich schon mal angesprochen gehabt in unserer Podcast-Reihe über Star Wars, aber jetzt sind die halt für die Switch erhältlich und da haben wir uns überlegt, da wir auch noch unbedingt über Episode 9 sprechen müssen, dass wir einfach nochmal einen Star Wars-Podcast machen, wo wir dann eben diese Neuerscheinungen auf der Switch nochmal mit reinnehmen.
Genau, und ja, die Spiele an sich sind ja auch schon interessant genug, um überhaupt mal, besprochen werden. Es sind jetzt vorwiegend Klassiker, sag ich mal, also ältere Spiele. Das neueste davon ist ursprünglich 2013 erschienen, das älteste ist von 1999. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem Spiel von 1999 an. Das ist von denen, die für die Switch-Release-Termin das neueste. Das ist nämlich erst am 23.06. erschienen, nachdem es verschoben werden musste. Ursprünglich sollte es, meine ich, bereits im April oder Mai erscheinen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
Genau, und dann am Release-Tag hieß es auf einmal, ja, wird verschoben.
Ja, es hat sich vorher schon angedeutet gehabt. Sie haben noch keine genauen Aussagen zu getroffen, aber dann am Release-Tag, ja, sorry Leute, wegen der aktuellen Lage halt mit Covid-19 und so weiter, musste es verschoben werden. Kann man denen jetzt keinen Vorwurf machen, muss man dazu sagen. Also finde ich zumindest. Es hat sich um knapp nicht mehr, ich glaube, maximal anderthalb Monate verschoben gehabt. Deswegen ist es jetzt nichts großartig Schlimmes, wie ich finde. Es kam am 23. Juni auf alle Fälle für die Switch und die PlayStation 4 raus in einer halt, man kann sagen, Remastered-Version. Und ja, Star Wars Episode 1 Racer ist im Original halt bereits 1999 erschienen.
Unter anderem fürs Nintendo 64, die Dreamcast, den PC und ich überlege gerade, ob es auch eine PlayStation 1 Fassung gab.
Nein, die gab es nicht. Dreamcast kam erst 2000 tatsächlich, die Version. Mhm. Die kam mit, in Nordamerika glaube ich nicht ganz ein Jahr Verspätung, in Europa war es sogar über ein Jahr Verspätung im Vergleich zur N64-Version, also das N64 in Europa ist, und PC sind zeitgleich erschienen, muss man dazu sagen, überall. Die N64-Version kam im Juni, das heißt noch vor Kinostart vom Film in Deutschland. In Amerika ist der schon angelaufen, das müsste dann, das war ja damals am 19. Mai in Amerika, beziehungsweise in Los Angeles am 16. Mai, das war halt dieses Premieren-Ding und so weiter und so fort. Und das Spiel kam in Amerika am 18. Mai. In Deutschland kam der Film halt erst im August dann raus, muss man dazu sagen. Also das war der letzte Star Wars Film, bei dem wir wirklich ein paar Monate warten mussten.
Ja, das war grauenhaft. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Da war ich 11 Jahre, oder ich wurde da in dem Sommer 11 Jahre alt. Und ich war halt ein großer Star Wars Fan durch meinen Bruder, der mir halt Episode 4, 5 und 6 davor natürlich schön vorgestellt hat und dann wurde halt irgendwann Episode 1 angekündigt und ich sag mal so, es gab einen Grund, ich musste, sag ich mal, mich nicht so sehr auf die Premiere im Kino freuen. Ich habe den Film auch tatsächlich nicht im Kino gesehen, sondern erst später, als er dann auf VHS rausgekommen ist. Aber trotzdem, es war ein sehr schöner Film und das Spiel habe ich dann tatsächlich, bevor ich den Film dann erstmals richtig vollständig dann auch auf Deutsch gesehen habe, dann aber auch recht viel gespielt, allerdings tatsächlich nicht bei mir zu Hause, sondern es gab bei uns in der Nähe einen Toys R Us und da war eine Anspielstation mit dem N64 und da lief halt Episode 1 Racer über Monate hinweg und da habe ich dann doch gelernt, so meine Runden zu drehen.
Ja, ich habe das Spiel mir auf dem N64 auch sehr, sehr viel gespielt und muss halt sagen, es, wie gesagt, kam ja in Europa dann schon am 4. Juni, also über zwei Monate vor Kinostart tatsächlich, was ein bisschen seltsam anmutet, aber gut, ich weiß gar nicht, ob ich es vor dem Kinostart schon gespielt habe oder erst danach, ich glaube erst danach, ich glaube, ich habe mir das Spiel tatsächlich erst gekauft, nachdem ich den Kinofilm gesehen hatte, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr, für mich war es halt damals einfach ein Muss, weil Star Wars.
Genau.
Fertig. Und ich muss sagen, damals habe ich so F-Zero noch sehr, sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mit F-Zero klarkäme, aber damals habe ich sowas noch sehr gerne gespielt. Und da hat es einfach auch sehr gut reingepasst. Und ich habe das rauf und runter gespielt, habe andauernd mich an das Spiel rangesetzt. Das war für mich einfach so da in dem Jahr eins der ganz großen Highlights. Es kam ja dann noch im Dezember für den Game Boy Color raus tatsächlich. Und auch für Macintosh damals, also für Macs, kam es dann auch noch im Dezember raus, 99. Und dann, wie gesagt, 2000 für Dreamcast und ja.
Ja, so war das damals. Da hat man dann über Monate hinweg versucht, alle Plattformen irgendwie abzudecken.
Ja, interessanterweise ist der Nachfolger von dem Spiel, Star Wars Racer Revenge, nie fürs N64 erschienen, sondern war PlayStation 2 exklusiv.
Ich wusste gar nicht, dass es davon tatsächlich einen Nachfolger gab. Das ist ein
Spiel, der kam 2002.
Zum ersten Mal jetzt von.
Der kam 2002, war, glaube ich, auch nicht mehr von LucasArts selbst entwickelt, sondern da waren dann, meine ich, die Rainbow Studios für zuständig. Die kennt man für diese MX vs. ATV-Reihe der letzten Jahre vorwiegend, wenn ihr das sagt. Haben, glaube ich, auch irgendeinen Tiger Woods mal produziert, also entwickelt gehabt oder so. Wenn mich nicht ganz täusche. Und das Spiel ist damals, wie gesagt, nur für die PS2 erschienen, kam dann später digital für die PS3 nochmal raus und hat, und glaube ich, dann auch für die, in der PS4, bei der PS4 müsste es auch erhältlich sein im PlayStation Store. Ja, also ich, es gibt quasi eine Version. Ich meine sogar, dass letztes Jahr erst, Ende letzten Jahres, eine Limited Run Collect Edition von diesem Spiel erschienen ist tatsächlich. Für die PS4.
Krass, ich habe mir mal gerade das Cover bzw. ein Packshot davon rausgesucht. Also ich muss ja sagen, also der Star Wars Schriftzug und darunter Racer ist ja okay. Aber dann hat man so einen gelblich-orangenen Hintergrund mit dem Racer vorne, mit so einem Podracer vorne drauf. Und dann das Revenge unter dem Racer, als ob das irgendeiner, weiß ich nicht, mit einer ganz, ganz frühen Version von Photoshop richtig schlecht da reingepackt hat. Also sieht bescheuert aus, wenn ich das mal so sagen darf. Aber hat eigentlich so, ja, so mittelmäßige Kritiken bekommen, wie ich das sehe. Also es geht so vom 6er bis in den 8er Bereich rein. Scheint aber grafisch dann natürlich PS2-mäßig ganz gut zu sein. Wundert mich, dass man das dann nicht auch für den GameCube und die Xbox veröffentlicht hat, weil, ja, muss ja sagen, das kam ja 2002 raus, nämlich am Anfang, wo ja noch nicht abzusehen ist, wie die PlayStation 2 so durch die Decke gehen wird. Ja. Und da hat man halt dem GameCube und der Xbox überhaupt keine Chance gegeben.
Nee, überhaupt nicht. Ich verstehe es halt nicht. Wahrscheinlich war irgendein Exklusivvertrag dahinter oder was, weiß ich, was das war. Ich habe es nie verstanden. Ich muss ehrlich sagen, anfangs, als ich das Spiel das erste Mal gesehen hatte, das war lange nach Release, muss ich dazu sagen. Ich habe es zum Release auch nicht mitbekommen. Das habe ich mir wahrscheinlich immer gekauft, nachdem ich mir die PS2 dann gekauft habe, die ich mir erst sehr spät gekauft habe. Aber ja, ich hab am ersten Moment gedacht, das ist einfach nur ein später PS2-Port gewesen. Bis ich gemerkt habe, Moment, das ist ein Nachfolger von dem Spiel. Kam auch bei den Kritikern, wie du schon gesagt hast, nicht so gut an wie jetzt Episode 1, also Racer, wie der erste Teil. Der war bei den Wertungen dann eher so im, ja, ich sag mal so, es gab auch ein paar 7er-Wertungen beim N64, die PC-Wertung war immer eher so im 8er-Bereich, aber es ging auch bis hoch in den 9er-Bereich teilweise bei den Wertungen für N64 und PC.
Ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe das Spiel, also ich habe es ja jetzt dann auch für die Switch gespielt. Wir haben ja 2 Download-Codes vom Publisher bekommen, zu Rezensionszwecken und natürlich für die Podcast-Aufnahme. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel sehr viel positiver in Erinnerung, als ich es jetzt gespielt habe kürzlich.
Kann ich leider nur zustimmen. Es hat mir jetzt auch nicht so... Ja, meine Erinnerungen waren besser. Man muss dazu sagen, also es spielt sich als reines Rennspiel immer noch gut. Es fährt sich gut, es hat ein schönes Geschwindigkeitsgefühl, aber ich finde gerade, also die Strecken haben zu wenig Abwechslung. Es sind zu viele Planeten, also es gibt zu wenig Planeten, die Strecken, zwar mehrere Strecken haben, aber da stehen die Strecken nicht halt ähnlich, weil du hast, sag mal, du hast Tatooine mit mehreren Strecken, du hast halt trotzdem immer Tatooine, das heißt immer Wüste, nur dass du halt ein bisschen anders durch die Gegend fährst. Das reißt ehrlich gesagt nicht raus, da hätten sie wirklich mehr verschiedene Planeten haben müssen. Dann gibt's ein paar Sachen, die auch bei der Steuerung, die ich einfach nicht mag. Es gibt in einem Kurs, glaube ich, irgendwie so eine Art Sprungchance, bis ich es da mal geschafft habe, wirklich drüber zu kommen. Ich habe erst gar nicht gewusst, was ich da genau machen soll, um da rüber zu kommen, wirklich. Und dann steckt einfach nicht sonderlich viel in diesem Spiel drinnen. Man hat den quasi die Rennen, das ist Cup, also wie in einem, wobei nicht mal mehr ein Rennen nach dem anderen folgt, sondern man wählt nach jedem Rennen neu aus, dass man halt starten will. Kann sogar nach jedem Rennen den Fahrer und Podrunner wechseln oder rumbasteln, weil man kann ja auch tunen seine Podracer.
Genau, man verdient ja mit gewonnenen Rennen Credits, die kann man dann da investieren.
Und man kann sogar einstellen, wie viel Credits auf welchen Platz verteilt werden, muss mindestens Vierter werden, um weiterzukommen. Und deswegen steht nicht mehr so ein richtiger Turniergedanke, weil das gibt's einfach nicht. Das ist kein Turniermodus, man fährt halt Rennen für Rennen und schaltet damit neue Rennen frei, sodass man wirklich so einen Cup fährt, Punkte für die Platzierung bekommt und am Ende als Sieger dasteht. Das gibt's nicht. Ja. Und ansonsten gibt's einen Zweispielermodus, der ist ganz nett, weil man halt zu zweit fährt. Und es gibt Zeitrennen, da fährt man halt und versucht, den besten Rekord aufzustellen. Oder Training, fertig. Und das halt alles auf denselben Strecken. Da fehlt quasi die Abwechslung. Man merkt dem Spiel schon an, dass es ein ursprüngliches N64-Spiel war, beziehungsweise PC, also 99 und so weiter. Damals brauchte es noch nicht viel mehr, um erfolgreich zu sein. Und das Spiel war erfolgreich, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wie erfolgreich das Spiel war?
Nee, tatsächlich nicht. Kläre mich bitte auf.
Weltweit 3,12 Millionen steht damit seit 2011 im Guinness-Buch der Rekorde als bestverkauftes Science-Fiction-Racing-Game und hat Wipeout und F-Zero geschlagen.
Das ist ordentlich. Ja, das ist wirklich ordentlich, wenn du halt meinst, das sind halt Reihen, die älter sind, die, wo dann, sag ich mal, dann auch schon mit Nachfolgern das immer noch verfeinert wurde und dann kommt halt so ein Lizenzspiel. Ich denke mal, es liegt auch viel am Namen Star Wars, weil definitiv. Man muss halt auch klar sagen, ich meine, der letzte Star Wars-Film davor war von 1983. Und da waren 16 Jahre dazwischen und der Hype war einfach riesig bei Episode 1. Das habe ich damals ja alles noch mitbekommen. Mhm. Und dann ist es klar, dass sich halt Merchandise und Videospiele halt wieder echt gut verkaufen. Ne?
Ja, ich meine, man muss mal angucken, die Zahlen. Mit Merchandise zu Star Wars Episode 1 wurden vor Kinostart 4 Milliarden Dollar umgesetzt. Habe ich einen Artikel damals gelesen. Es sind Zahlen, da denkst du, klar, umgesetzt, weißt du, es ist nicht unbedingt, ist jetzt kein Gewinn und sowas, Umsatz ist ja nicht Gewinn und so. Trotzdem, es ist Wahnsinn, wie viel Geld damals geflossen ist. Auch wie viel an Lizenzrechten und so weiter und so fort. Das ist, ja.
Interessant wäre, weißt du ungefähr, wie viel Cash mit Merchandise jetzt zum Start von Episode 7 gemacht wurde? Nein. Oder vor dem Start schon?
Dafür gab es gar keine Zahlen. Das damals, muss man sagen, da ist die Firmenpolitik anders. Ich glaube, Disney wird die Zahlen in der Form nicht rausgeben, so ein weiteres. Oder man muss die Geschäftsberichte von denen durchwühlen. Also ich habe da auch ich muss aber auch dazu sagen, damals, 99, war ich noch Mitglied im offiziellen Star Wars Club Deutschland. Und hab das Clubmagazin gelesen und da stand das, glaube ich, auch drin damals. Da bin ich kein Mitglied mehr und ich lese auch das Clubmagazin nicht mehr. Kann also sein, dass sie das irgendwann mal thematisiert haben, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil solche Artikel hatten schon in den letzten Jahren nicht mehr als noch gelesen. Hin und wieder mal einen Blick reingeworfen hatte, da war sowas schon nicht mehr drin, wirklich. Und gerade zu Episode 7 hatte ich mir dann doch noch mal was gekauft gehabt, um es anzugucken. Also, aber nee, da kenne ich keine Zahlen leider.
Nee. Aber kommen wir nochmal auf das Spiel selbst zurück, was mir halt positiv aufgefallen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Rennspielen, wo man so eine bescheuerte Gummiband-KI hat, ist es bei Episode 1 Racer zumindest gefühlt so, dass es das da nicht gibt, und wenn du wirklich gut bist, dann kannst du auch allen anderen davonrasen.
Ja, das merkst du auch an der Karte. Die Karte, muss man sagen, die man hat, diese Minimap, die ist ein bisschen arg bescheuert, weil die aus Punkten besteht. Und man sehr schwer erkennt, wo die Gegner sind. Aber wenn man mal sieht, wo die Gegner sind, kann man wirklich verfolgen, dass die nicht an einem kleben. Man kann denen wirklich davonfahren, man kann sogar Gegner überrunden. Das geht zwar auch bei Mario Kart und anderen Spielen, aber hier geht es wirklich, wenn du richtig gut bist, kannst du ohne Probleme Gegner überrunden. Und wenn du gut fährst, sind die wirklich ein ganzes Stück entfernt. Aber wenn du schlechter wirst, kommen die näher ran. Ich weiß nicht, wie weit du den Zweitplatzierten wirklich davonfahren kannst. Oder ob es da nicht eine Maximalentfernung gibt. Das könnte nämlich schon sein, dass das Spiel trotzdem eine Art Maximalentfernung hat, damit du auch ja nicht zu weit weg bist. Also die letzten Überrunden geht. Ich weiß gar nicht, wie viele sind noch auf der Strecke. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. 8 müssten es, glaube ich, sein.
Ja, ungefähr. Ich hab die Zahl jetzt auch nicht im Kopf.
Ich glaube, 8 waren es. Müssten 8 gewesen sein, weil ich glaube nicht auf der Mac, in der Mac-Version konnte man mit bis zu 8 Leuten im Mehrspielermodus fahren. Das war so eine Besonderheit der Mac-Version. Das ging über irgendwer, also mit LAN und so weiter und so fort. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die PC-Version es auch unterstützt hatte. Wahrscheinlich hat die PC-Version auch unterstützt wegen LAN, und das Ganze kennt man ja. Auf jeden Fall, das Gummiband, wenn es da ist, merkt man es zumindest nicht so stark.
Genau.
Ja. Man muss aber das festhalten, das Spiel gibt es jetzt für die Switch. Ich glaube, 20 Euro kostet es, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Waren es nicht 14,99? Ich bin mir gerade auch nicht
sicher. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das kann ich mal eben ganz schnell nachgucken. Es sind aktuell 13,72 Euro, was wahrscheinlich entweder an einem Rabatt oder an der aktuellen Mehrwertsteuersenkung liegen könnte in Deutschland. Aber ich denke eher, es ist der Standardpreis, weil nichts von Rot dabei steht oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, aktuell kostet laut Nintendo-Webseite 13,72 €. Also man rechnet mal so mit 13 bis 15 Euro für das Spiel.
Ja, und das kann man auch schon ruhig dafür investieren. Dafür bietet es eigentlich dann schon genug, wenn man jetzt halt mal überdenkt, es war damals ein Nintendo 64 Vollpreistitel, der bestimmt 120 D-Mark gekostet hat. Und da finde ich 15 Euro voll okay für.
Ja, also ich kann ich auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es für 15 kaufen würde. Ich würde wahrscheinlich warten, bis es immer für 10 zu haben ist. Einfach weil ich halt nicht so das Genre nicht mehr so oft und so gerne spiele. Es stimmt nicht mehr so ganz mit meinen Erwartungen an das Spiel überein, weil es halt früher hat mir es mehr Spaß gemacht. Trotzdem habe ich es heute noch immer noch gerne gespielt, also jetzt für den Test auf der Switch. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist nicht mehr, hat nicht mehr die Faszination von früher, was halt einfach an der Entwicklung im Genre liegt. Aber wer jetzt gerne mal so ein etwas klassischeres Science-Fiction-Racing-Game spielen möchte, wovon es hier leider auch nicht mehr so viele gibt.
Ich meine, Nintendo, ihr seid angesprochen.
Genau, auf der Switch gab es das von Shin'en. Wie hieß das nochmal?
Fast
AMX, glaube ich.
Genau.
Irgendwie sowas. Aber sonst gibt es nicht sehr viele Vertreter auf den Konsolen von dem Genre momentan, muss man leider sagen. Deswegen, also wer kein Problem mit einem klassischen Spiel hat von 99, ich würde sogar sagen mit einem Retro-Science-Fiction-Racing-Game, kann hier ruhig wirklich zugreifen, also es lohnt sich.
Genau, und man muss ja auch dazu sagen, du hast halt natürlich bei jedem Rennen immer so diese typische Star-Wars-Musik im Hintergrund, die dann halt in verschiedenen Varianten dann da aus den Lautsprechern trällert, und das macht das Ganze halt, wenn man wirklich Fan von Star-Wars ist, sehr atmosphärisch teilweise.
Ja, man muss auch dazu sagen, die verschiedenen Fahrer, also das sind die Charaktere, die man halt aus dem zum Teil aus dem Film kennt, die da mitfahren, so wie The Bulba zum Beispiel, oder halt auch natürlich Anakin Skywalker. Also es ist kein Kanon-Ding, muss man dazu auch sagen. Es ist auch keine Geschichte oder sowas. Die sind halt auch vertreten, dadurch kommt halt auch das Ganze auf. Und Jake Lloyd, der Schauspieler von Anakin Skywalker, und Lewis McLeod, das ist der The Bulba verkörpert hat, beziehungsweise gesprochen hat, haben auch in dem Spiel die Aufnahmen übernommen. Also die haben die Tonaufnahmen von ihren Stimmen, das sind wirklich die Originalleute aus Episode 1 aus dem Englischen. Mhm. Ja. Also auch das haben sie bedacht gehabt dabei. muss man dazu sagen. Finde ich eine schöne Sache, ehrlich gesagt. Gehört ja auch ein bisschen für Atmosphäre. Ich möchte noch kurz auf ein Kuriosum eingehen. Und zwar gab es damals 2000 auch noch eine Arcade-Version des Spiels. Star Wars Racer Arcade für die Arcade-Hallen. Das Ding ist von AM5 und LucasArts und Sega hat es, glaube ich, veröffentlicht. Kam tatsächlich nicht nur in Japan raus, wie man jetzt erwarten würde, sondern wohl auch in Nordamerika und Europa. Ich habe das Ding nie irgendwo stehen sehen, aber es sieht halt von, wenn man sich Bilder dazu raussucht, sieht es halt schon so ein bisschen aus, als ob sie einen Podrenner-Cockpit nachbauen wollten aus Plastik mit zwei Hebeln links und rechts, die du einstellen kannst.
Ja, das ist halt, das ist ganz klar, dass du das in Deutschland natürlich nicht gesehen hast, weil die Rechtslage bezüglich dieser ganzen Arcade-Maschinen hier eine ganz andere ist als zum Beispiel in Spanien oder Italien. Das wollte ich jetzt mal für die Hörer mal anmerken. Also, dass, wenn man sowas sieht, dann hinter verschlossenen Türen halt in Spielhallen für Erwachsene. Also, ich hab auf jeden Fall, ich kenne in Bonn zum Beispiel, da gibt's am Friedensplatz eine Spielhalle. Da kann man halt so leicht reingucken, weil die Gläser eine Fenster haben und da steht, oder stand zumindest, ich weiß gerade gar nicht, ob es die noch gibt, ein Automat von Outrun. Und das fand ich halt ziemlich cool. Ach, und theoretisch müsste ich da jetzt mal reingehen, weil jetzt kann ich's ja. Also ich kann's jetzt seit 13 Jahren, ne? Einfach mal am so einen Arcade-Automaten einfach mal Outrun spielen, das fände ich, glaube ich, auch mal ganz cool.
Ja, das hätte wirklich mal was, muss man mal sagen. Zu dem Star Wars Arcade nochmal, also Racer Arcade, das hat halt nur 4 Strecken gehabt und nur 4 Fahrer gehabt, muss man also auch dazu sagen. Also
quasi eine abgespeckte Version.
Ja, genau, sie haben, das war halt damals nicht das Ganze. Ich glaube, Tatooine gab's, weiß ich gar nicht, was sonst noch, welche. Anakin und Zabuba konnte man fahren, das habe ich auch noch im Kopf. Aber sonst weiß ich gerade nicht mehr.
Macht ja auch Sinn, das Ding ist ja eher, sag ich mal, so eine Marketingmaschine irgendwie auch so ein bisschen. Und du spielst es halt dann 1-2 Runden, wirfst da deine 2-3 Euro, Dollar oder 200-300 Yen ein, wie viel auch immer, und dann bist du halt auch zufrieden, dann hast du es gespielt, ne?
Genau. Ja. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum nächsten
Spiel. Würde ich auch sagen.
Und zwar ist das ursprünglich 2002 erschienene Jedi Knight 2 Jedi Outcast, das es jetzt seit September letzten Jahres für die Switch gibt, mittlerweile schon wieder. Es ist wieder ein bisschen länger her, dass es für die Switch erschienen ist. Muss ehrlich sagen, auf Switch habe ich es bisher nicht gespielt.
Ich auch tatsächlich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es überhaupt noch nicht gespielt. Ich kenne es eben nur von ja, sag ich mal, Live-Let's Plays von meinem besten Kumpel und dessen Bruder, die haben das halt sehr, sehr gerne gespielt damals. Es lief halt damals einfach auf meinem PC nicht, sonst hätte ich es sicherlich auch mal ausprobiert. Ist halt ein Ego-Shooter, muss man halt sagen, im Star Wars-Universum. Es wird halt irgendwann, glaube ich, kommt ja die Möglichkeit dazu, dass man auch mit einem Lichtschwert kämpfen kann. Dann wird es so ein Third-Person Ding, ne? Also da wird die Perspektive nochmal gewechselt und ich weiß, man verkörpert einen Kerl namens Kyle Katarn. Zu dem kannst du sicherlich ein bisschen mehr erzählen.
Ja, ich will jetzt nicht, also logisch, Kyle Katarn, legendärer Charakter, durch dieses Spiel überhaupt erst erschaffen worden. Jedi, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es am Anfang von dem Spiel bereits Jedi ist. Ich glaube, genau, logisch, da kam ja im Vorgänger schon vor. Jedi Knight, ja, ich muss gerade überlegen. Jedi Knight Dark Forces 2, da kam er, glaube ich, das erste Mal drin vor. Ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt, Jedi Outcast 2015, das letzte Mal gespielt. Das ist also schon eine ganze Weile her. Deswegen muss ich es auch in Erinnerung rufen zum Teil. Also, er kam das erste Mal in Jedi Knight vor, im ersten Teil. Und hat sich dann im Laufe des ersten Teils, glaube ich, auch den Jedi angeschlossen. Und jetzt arbeitet er mit Jan Ors zusammen. Das müsste seine Freundin sein. Die,
die wird, glaube ich, entführt.
Ja, sie stellen sich, glaube ich, zusammen irgendwie gegen das Imperium, also gegen die Reste des Imperiums, weil das Spiel müsste nach Episode 6 spielen. Und sie wird dann, glaube ich, ein dunkler Jedi, der sie entführt. Genau, der nimmt sie gefangen. Und als Kyle Katarn muss man sie dann quasi halt retten. Und ich glaube, im Laufe des Spiels kommen auch klassische Star Wars-Charaktere vor. Ich will es jetzt nicht mehr beschwören, also man setzt halt neben den klassischen Ego-Shooter-Elementen auch Jedi-Kräfte ein, man bekommt sein Lichtschwert, durch das dann die Third-Person-Perspektive kommt, wie du schon gesagt hast. Also, ja, so könnte man das quasi zusammenfassen. Also, es spielt sich wirklich, es ist wirklich eher ein klassischer Ego-Shooter mit dieser Third-Person-Anleihe. Wobei ich sagen muss, dass diese Steuerung von dem Third-Person, ich habe sie zumindest von meinem letzten Spiel in 2015 als nicht mehr ganz zeitgemäß in Erinnerung. Das auch optisch ist das Spiel gewiss nicht mehr das Frischeste, was man haben kann, trotz einer leichten Aufwertung. Also es wirkt bei weitem nicht so auf der Switch, wenn man sich mal Videos und Bilder anguckt, bei weitem nicht so kantig und pixelig, wie es teilweise auf dem PC im Original
gewirkt hat. Oder halt auf dem GameCube, das ist ja auch erschienen.
Genau. Ja, die PC-Version kam schon im März 2002, die GameCube-Version kam erst im
November. Genau, ich kann mich noch daran erinnern.
Zeig gleich mit der Xbox-Version, muss man dazu
sagen. Ja, ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, dass die relativ spät kam, weil Ende des Jahres, ich glaube es war so September oder Oktober, da wurde das Club Nintendo Magazin ja auch eingestellt und dann hatten alle Abonnenten, zu denen ich gehörte, dann einfach die Endzone bekommen, was ich zu dem Zeitpunkt halt nicht so geil fand. Und da war halt noch eine große Werbeanzeige auf der Rückseite, glaube ich, drauf. Und da habe ich eigentlich ziemlich Bock auf das Spiel bekommen. Aber man kann sich halt zu Weihnachten eben nicht irgendwie 1000 neue Spiele wünschen. Dann musste man sich irgendwie auf 2 Spiele beschränken oder sowas. Und Jedi Outcast gehörte leider nicht dazu.
Ja, das ist ein bisschen schade, stimmt. Ich muss sagen, ich habe es aber auch erst sehr spät nachgeholt. Ich habe es nicht gespielt, als es erschienen ist. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Es war ein Spiel, das bei mir auf der Liste stand, gerade für ein GameCube, aber es war lag nicht in der Ausbildung. Die habe ich erst danach angefangen. Also wäre es mitten in der Ausbildung erschienen, hätte ich gesagt, okay, es lag daran. Ich denke, es kamen irgendwie andere Spiele, die ich dann vorgezogen habe. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Es könnte sogar sein, dass Rogue Squadron zu einem ähnlichen Zeitraum erschienen ist, also der zweite Teil.
Der war ja ein Launch-Titel für den GameCube, der kam bei uns am 3. Mai raus, also das hatte ich direkt auch gekauft gehabt, als der GameCube kam.
Ja gut, das habe ich nämlich dann auch gekauft und deswegen, ich habe den GameCube aber auch erst nicht zum Launch bekommen, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich habe den erst zu Weihnachten gehabt. Logisch, ja genau. Ich hatte den GameCube erst zu Weihnachten. Da habe ich ihn dann geschenkt bekommen und deswegen habe ich mir ein paar Spiele nachgeholt und da hat Jedi Outcast, weil das ja schon vorher erschienen ist, habe ich das irgendwie nie nachgekauft gehabt für den GameCube. Ich habe es dann später auf dem PC halt nachgeholt und dann 2015, es kam ja 2009 dann für Steam nochmal raus. Und da habe ich es dann erst irgendwann gespielt. Und dann halt jetzt die Switch-Version und die PS4-Version seit September. Man muss sagen, ich würde es gerne nochmal spielen auf der Switch tatsächlich. Ich überlege ernsthaft, es mir noch zu kaufen. Ich finde es auch nicht zu teuer für 8,99.
Ja, das kann man machen.
Finde ich einen angemessenen Preis. Ich warte halt immer noch auf ein Angebot, weil ich habe genug zu zocken, ich brauche momentan nichts. Ich warte, bis es immer günstiger ist, dann schlage ich zu.
So nach dem Motto. Auch immer.
Ja, aber 8,99 kann man bei dem Spiel, denke ich, bedenkenlos zugreifen. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher. Ich glaube, die Switch-Version müsste komplett ohne den Mehrspieler-Modus auf der Switch sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Weil es wird nur mit einem Spieler angegeben. Es gab nämlich damals auf dem PC besonders einen sehr beliebten Mehrspieler-Modus bei Jedi Outcast, der es sogar in den E-Sport-Bereich geschafft hat. Tatsächlich. Also Jedi Outcast wurde damals recht beliebt. Es hatte so Modi wie Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag. Ich glaube, es gab noch ein paar ausgefallenere. Capture the Isla Miri hieß es, glaube ich, der Modus. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Viecher. Die sind aus dem erweiterten Star Wars-Universum. Die sind, glaube ich, das erste Mal in den Romanen von Timothy Zahn aufgetreten, in der Thrawn-Trilogie. Das sind so fliegende Wesen, Tiere, Tiere mit Flügeln so in die Richtung müssten die sein. Oder hatten die Flügel? Ich überlege gerade. Die hatten keine Flügel, sind echsenartig. Genau, die waren so echsenartig. Das waren die echsenartigen. Und die können quasi die Macht neutralisieren. Das heißt, die in der Nähe von Machtanwendern sind nicht so toll. Die hat halt General Thrawn damals unter anderem gegen Luke eingesetzt. Also gegen die Jedi quasi. Ja, die verdrängen so die Macht und so. Und da gab es halt einen Modus, der damit zu tun hatte.
Da muss ich auch gerade mal so ein bisschen einhaken, denn ich muss ja sagen, ich bin zwar Star Wars Fan, aber mit dem erweiterten Universum, da kenne ich halt immer nur so die Geschichten, die du halt jetzt immer so auch im Podcast erzählst oder wenn wir dann auch mal privat über Star Wars reden. Und ich muss halt sagen, all das gefällt mir irgendwie viel besser als später das, was dann in den Filmen kam irgendwie. Das passt für mich eher so in diesen Star Wars Kontext tatsächlich rein.
Ja, es kommt drauf an. Also man muss sagen, das erweiterte Universum, ich hab's sehr, sehr gerne. Ich meine, ich habe weit über 100 Star-Wars-Romane bei mir stehen, immer noch vom erweiterten
Universum. Das sagt schon alles,
dass er jetzt als Legends bekannt ist. Ich habe wie viele Comics? Ich sag mal, es sind auch 100 Star-Wars-Comics, wenn ich sogar mehr. Also ich habe wirklich alle sehr, sehr viel. Ich will nicht sagen, ich habe alle Romane gekauft. Bei den Comics habe ich alles gekauft, was bei Dino Panini erschienen ist. Bis zum Neustart von Disney. Und ich habe das Zeug gefressen. Ich hab's geliebt. Es war für mich einfach das Beste, was es gab. Ich habe die Sachen gelesen. Ich habe schon sehr früh angefangen. Bin noch zur Schule gegangen, als ich mit Star Wars Roman angefangen habe. Also irgendwann in den 90ern habe ich mit diesem Roman angefangen. Und auch die schon erwähnte Thrawn-Trilogie gehört wie bei vielen zu meinen Lieblingen. Man muss sagen, das Spiel, also Jedi Outcast, also Jedi Knight Reihe allgemein, die gehört auch zum erweiterten Universum dazu. Das heißt, Cal Katan, dieser Charakter, den man hier in dem Spiel spielt, der kommt auch in den Romanen später noch drin vor und spielt dort eine Rolle. Ohne jetzt zu spoilern, in den spätesten Romanen, also die am weitesten entfernt spielen, die so 43 Jahre nach Episode 4 spielen und sowas, weil es ging nämlich teilweise sehr weit ist sehr weit gelaufen, die Jahre wurden halt alle gefüllt auch noch. In den Romanen nimmt er sogar noch eine sehr wichtige Rolle im Jedi-Orden dann ein und sowas, also einen neu geschaffenen. Also man merkt schon, das Spiel steht für sich, aber man muss das alles nicht wissen, aber es hat halt die Verknüpfung zum erweiterten Universum. Der Jedi Outcast, glaube ich, ist der noch gar nicht so ganz extrem in der Hinsicht. Ich glaube, der Nachfolger hat dann noch ein bisschen mehr genutzt schon vom erweiterten Universum. Bevor wir zu dem kommen, nochmal ganz kurz zu Jedi Outcast. Ich habe gesagt, der Mehrspielermodus sehr beliebt war. Es gab auch eine sehr aktive E-Sport-Szene zu diesem Spiel. Es haben sich tatsächlich Clans gegründet und es wurden Turniere gespielt. Was ich sehr interessant
finde. Ja, das habe ich auch noch vor ein paar Jahren mitbekommen. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber gibt es das noch in der PC-Version?
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube, die Szene ist mittlerweile auch, ich glaube, nicht mehr aktiv. Ich glaube, 2017 hat die ESL das offiziell eingestellt. Irgendwann so in dem Dreh auf alle. Vor ein paar Jahren wurde das offiziell von der ESL, also der Electronic Sports League, eingestellt, das Spiel. Dass das gespielt wird. Aber nee, das war, glaube ich, Jedi Academy. Ich glaube, Jedi Outcast wurde, glaube ich, schon früher durch Jedi Academy ersetzt. Und Jedi Academy wurde dann irgendwann in den letzten 4, 5 Jahren, muss es gewesen sein, eingestellt. Ich bin kein großer E-Sport-Kenner, muss ich dazu sagen. Wenn es kein Star Wars wäre, wüsste ich das schon mal
gar nicht. Ja, da bin ich, sag ich mal, auch komplett raus. Also das ist etwas auch, was mich eigentlich so gar nicht interessiert. Das richtet sich an eine ganz andere Zielgruppe, die nicht ich bin. Der Mehrspielermodus Jedi Outcast, also ich habe jetzt eben mal im Internet ein Review zu dem Spiel gefunden und da drin hieß es wohl, dass dann im folgenden Jahr, also es müsste ja dieses Jahr sein, irgendwie noch der Multiplayer-Modus nachgereicht wird. Halte ich jetzt für ein Gerücht, habe ich nämlich gar nichts von gehört, aber Jedi Knight, Jedi Academy, also der dritte Teil sozusagen, der hat ein Mehrspielermodus und der läuft auch auf der Switch.
Okay, das weiß ich, das stimmt, der dritte Teil. Genau, der ist dann auch ein bisschen teurer geworden direkt.
Ja, ich glaube 25 Euro oder sowas wollen sie
20 haben. 20 von 1999 kostet Jedi Academy. Also Jedi Knight, Jedi Academy, da haben sie auf die Nummer 3 im Namen dann verzichtet. Das hieß dann nur Jedi Knight, Jedi Academy. Das ist quasi die Fortsetzung logischerweise von Jedi Outcast.
Genau, und man spielt da einen komplett neuen Charakter. Also man spielt einen Charakter, der nennt sich Jaden Kor. Der hat jetzt aber auch keine feststehende Ethnie und auch kein feststehendes Aussehen oder Geschlecht. Das muss man zu Beginn des Spiels halt selbst entscheiden, was ich sehr spannend finde. Aber das ja, fügt sich eigentlich ganz gut in das Spiel ein, aber Kalkatan kommt auch noch, sag ich mal so, als Handlungsfigur immer noch drin vor, also als Nichtspielercharakter, also als Lehrmeister im Grunde sozusagen, und er leitet einem quasi auch am Anfang so ein bisschen durchs Spiel.
Ja, das müsste dann die Jedi-Akademie auf Yavin sein, wenn ich mich
ganz genau, und Luke Skywalker läuft da auch noch rum.
Ja, für alle, die die Bücher gelesen haben, die Jedi Academy Trilogy, die wissen dann, wie diese Akademie entstanden ist und so weiter. Also auch das ist wieder, ist auch im erweiterten Universum verankert. Ich glaube, Jaden Core ist im Kanon männlicher Mensch, wenn ich mich nicht ganz täusche, weil auch dieser Charakter wird, wenn ich mich nicht komplett jetzt täusche, ich meine, dass er auch über das Spiel hinaus genutzt wurde. Ich glaube, er ist in der Dunkles Nest und in der Wächter der Macht-Reihe nochmal aufgetreten.
Möglich.
Okay? Ja, ich bin mir da sehr sicher eigentlich. Ich habe die ja gelesen, die Bücher, und deswegen. Also man merkt schon, auch hier. Und man muss sagen, Jedi Academy, finde ich, hat auch recht viele Verweise auf das erweiterte Universum. Also zumindest sind welche drin.
Genau, aber
man kann Mehrwert haben, wenn man die Bücher zum Teil kennt, also ein paar der Bücher und Comics kennt. Man muss es aber nicht kennen. Man muss nicht mehr den Vorgänger zwingend kennen, um die Story zu
verstehen. Ja, man sollte aber zumindest in der Star Wars Materie drin sein, denn ich habe es ja auch getestet, und das Spiel erklärt einem im Grunde nicht, wer welcher Charakter ist. Also wenn dann zum Beispiel, wenn ihr dann da irgendwie jetzt Star Wars nicht so kennt und auf einmal läuft da irgendwie so ein großer, zotteliger Typ auf Tatooine herum, also wir reden alle von Wookiee Chewbacca, das ist halt schon cool, wenn man eben die Filme kennt, und dann kennt man da halt dann direkt die Figur. Aber wenn man halt Star Wars nicht kennt, dann denkt man sich, ja, das ist irgendwie so ein komischer, haariger Typ, ne? Und das ist dann schon ein bisschen befremdlich, wenn man nicht in Star Wars drinsteckt.
Das stimmt, es kann befremdlich wirken, wenn man Star Wars dann halt so nicht kennt.
Aber ich sag's mal so, ganz ehrlich, das Spiel richtet sich an Star Wars-Fans, und ich glaube auch nicht, dass irgendwer sich dieses Spiel kauft, der jetzt nicht unbedingt eine Grundahnung zumindest von Star Wars hat.
Denke ich auch. Ich muss aber eine Frage stellen. Ist das Spiel auch Ego-Shooter und wechselt nur bei Lichtschwertkämpfen in Third Person, oder ist es ein komplettes Third Person-Spiel? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Ich meine, man kann wechseln. Also Lichtschwert ist, glaube ich, komplett Third Person, aber ich glaube, wenn man halt rumballert, kann man in die Third Person wechseln auf Knopfdruck. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, es ist jetzt auch schon einige Monate her, wo ich es gespielt habe.
Aber man spielt standardmäßig in der Ego-Perspektive,
also
in der
First-Person. Ja, also es ist auf jeden Fall First-Person drin, wie ich das in Erinnerung habe. Den Waffen zumindest, bei den Schusswaffen.
Ja, da war ich war mir jetzt nur gerade nicht ganz sicher, deswegen wollte ich es nochmal wissen. Es macht ja auch Sinn, weil das ist die Reihe. Man sollte vielleicht dazu sagen, das gilt jetzt für beide Teile, Jedi Outcast und Jedi Knight, sie nutzen die Quake-Engine. Also von den Quake-Spielen.
Ja, wir dürfen Quake erwähnen.
Ja, dürfen wir mittlerweile. das Spiel hat auch einen Mehrspieler-Modus, genau wie der Vorgänger, mit den klassischen Modi, also Deathmatch Team, Deathmatch Capture the Flag und so weiter. War auch E-Sport, das hatten wir ja eben schon. Quake-Engine, das war halt damals eine sehr, ich denke, war eine recht verbreitete Grafik-Engine, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Mhm. Gab ja schon ein paar Spiele, die genutzt haben. Es macht halt auch Sinn, weil Raven Software hieß das Studio, glaube ich. Genau, Raven Software müsste das gewesen sein, die das Spiel entwickelt haben. Die haben unter anderem, ich glaube, für id Software ein paar Spiele entwickelt. Ich bin mir nur gerade nicht. Also Quake 4 2005 haben sie gemacht unter Leitung von id, das weiß ich noch. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, was sie davor für die entwickelt hatten. Es könnten einige Spiele gewesen sein, die sie da auch entwickelt haben, bei denen ich mir erst bei nicht allen sicher bin, ob sie vom Index runter sind, weswegen ich jetzt nicht sicher bin, ob ich sie erwähnt habe. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Es könnte nämlich sein, dass das ein oder andere doch noch auf dem Index steht. Später wurden sie dann eher bekannt, dass sie an Spielen wie Modern Warfare 3 oder Call of Duty, also sagen wir so, sie haben, ich glaube, seit 2011 nur noch an Call of Duties mitgearbeitet, fast nur noch an Call of Duties.
Boah, das ganz ehrlich, das finde ich immer so schade, wenn ein Entwicklerstudio dann komplett so in eine dieser Schienen reinläuft und dann so ausgeschlachtet wird. Ich meine, gut, die sind sicherlich gut da drin, Call of Duty verkauft sich ja auch gut. Aber ich glaube, als Entwickler schlaucht das schon ganz schön, wenn man halt immer nur irgendwelche Kriegsszenarien sich ausdenken muss, ne? Und es geht ja hauptsächlich immer so in diese moderne Richtung, ne, mit fiktiven Kriegen und so weiter. Und wir sind halt, ich meine, diese ganze zweite Weltkriegsepoche, die liegt schon 20 Jahre hinter uns, können wir ja schon sagen, fast.
Du meinst bei den Spielen jetzt
natürlich. Muss man sich ja sagen. Ich bin kein Zeitreisender, keine Sorge. Das war für mich eher ein interessantes Szenario, als sich irgendwie sowas auszudenken. Und deswegen fand ich es ja auch cool, dass dann sowas wie Call of Duty World War II kam oder EA mit Battlefield 5 oder dann, dass man auch bei Battlefield 1 dann zum Beispiel mal in den Ersten Weltkrieg gegangen ist zum Beispiel, ne? Ich finde einfach, da könnte man noch so viel mehr machen, aber ich glaube, das ist jetzt halt nur so ein ganz kurzlebiges Erwachen wieder von diesem Setting gewesen, wird genauso schnell wieder verschwinden irgendwie. Kommen wir dann trotzdem nochmal zu Jedi Academy zurück, denn es gibt noch zwei Sachen, die ich ziemlich cool fand und eine Sache, die ich weniger cool finde. Einmal, was ich cool finde, der Humor. Ja, also man hat da auch eine deutsche Synchro da drin und
genau, muss ich ganz kurz anmerken, Luke Skywalker wird hier auch gesprochen, wie sollte es auch anders sein, von Hans-Georg Panzak, also dem Originalsprecher aus den Filmen.
Ja, ganz genau, das muss einfach so sein, ja.
Ja, es geht nicht anders. Und bei Jedi Outcast war sogar im Englischen ein Originalsprecher dabei, nicht Luke. Ein anderer Charakter, den man kennt, den ich jetzt nicht sagen will, weil es vielleicht ein Spoiler sein könnte für einige, wurde sogar im Englischen von seinem Originalschauspieler
gesprochen. Das ist immer sehr cool, vor allem wenn du es dann auch im Original hast, weil das ja...
Mark Hamill war leider nicht dabei, das ist halt...
Okay. Ja, gut.
Ja, was...
Gut. Aber zum Beispiel der Humor, einfach nur so ein Spruch, allein vom Anfang, wo Luke dann einfach meint, ich spüre eine Erschütterung der Macht und Kyle Katarn antwortet halt trocken darauf, du spürst doch immer eine Erschütterung der Macht. Und das finde ich einfach nur grandios, wenn da solche Sprüche gekloppt werden. Das passt da richtig gut rein irgendwie.
Ja, ich erinnere mich an den Humor, der war wirklich schön, ja.
Und was ich halt auch ziemlich cool finde, ist, dass das Missionsdesign unchronologisch abläuft. Also man kann sich dann teilweise aussuchen, wo man dann jetzt hinfliegen möchte. Also weiß ich nicht, zum Beispiel nach Tatooine oder nach Corellia. Also das ist schon cool, wenn du da so die Wahl hast und dann sagen kannst, hey, ich möchte jetzt das so in der Reihenfolge einfach machen, dass du einfach so ein bisschen die Wahl hast, da durchzukommen. Ja, und was ich halt nicht so gut finde bei dem Spiel, ist tatsächlich der Mehrspielermodus. Nicht, dass der Mehrspielermodus nicht gut ist, aber ich glaube, ich habe es ungefähr ein oder zwei Wochen, nachdem das Spiel dann auf der Switch draußen war, dann getestet. Und das hat einfach keiner gespielt. Ja, und das ist dann halt schon ein K.O.-Kriterium für so einen Mehrspielermodus, ne? Der halt eine Online-Funktion hat und dann nicht wirklich funktioniert, weil es einfach keiner spielt.
Ja, aber ich hätte bei dem Spiel fast mitgerechnet, dass es keine wirklichen Spieler gibt. Was ein bisschen schade ist natürlich, keine Frage, will ich gar nichts gegen sagen. Das ist sogar sehr, sehr schade. Aber es ist das, was ich erwartet hätte bei dem Spiel jetzt.
Ja, man muss halt dazu sagen, es ist dann halt
ein reiner... Ich weiß gar nicht warum,
aber... Ja, ich kann dir sagen, es ist halt ein reiner Download-Titel, es ist ein altes Spiel. Und vor allem, sage ich mal, ich glaube, das hat man auf einer Nintendo-Konsole überwiegend, es ist halt kein Nintendo-Spiel. Bei einem Nintendo-Spiel, da kannst du sicher sein, dass das jemand online spielt, immer. Selbst wenn das Spiel irgendwie fünf Jahre alt ist.
Ja, genau, aber es ist ja nicht nur bei Nintendo-Spielen. Momentan dieses Ninjala, dieses Free-to-Play Mehrspieler-Ding geht ja auch durch die Decke mit mittlerweile über 3 Millionen Downloads und wohl auch aktiven Spielern andauerend.
Aber es ist halt Free-to-Play,
ne? Zum Teil ab. Es ist, ja gut, es kommt einmal, es ist Free-to-Play und vom Grafikstil her, es ist für ein jüngeres Publikum und auch von der Ausrüstung her. Komm, du setzt Kaugummis als Items ein. Also es ist halt dieses Ninja, wir machen Wettkampf, Spaß, Humor-Ding, ja. Wird schon zum Teil vom Stil her ein bisschen mit Splatoon verglichen. Also von daher, es ist halt, ja, Es gibt halt Spiele, die nicht von Nintendo sein müssen, aber die trotzdem funktionieren können, wenn sie die richtige Sache, sag ich mal, ansprechen.
Genau.
Ja. Und ja.
Ich würde mal sagen, wir können zum nächsten Spiel übergehen.
Ja, zum letzten Spiel für heute. Das ist 2013 erschienen und damit 10 Jahre nach der Academy. Also ursprünglich 2013. Es kam für, ich will gar nicht aufzählen, welches System es kam, so gut für jedes System, muss man dazu sagen.
Atari 2600.
Also, ja, für damals aktuelle Systeme, kann man sagen. es ist von den Zen Studios und damit dürfte vielen, vielen klar sein, um was es geht, und zwar um Star Wars Pinball. Weil Zen Studios sind ja auf Pinball spezialisiert. Anfangs haben sie, glaube ich, fast nur realistische umgesetzt und irgendwann haben sie dann, ich glaube, Star Wars könnte sogar das erste Franchise-Ding gewesen sein, das sie hatten. Also erstmal so eine Marke wirklich dahin im Hintergrund hatten. Es ist ein Pinball-Spiel. Man muss aber wirklich sagen, es ist nichts anderes. Es ist auch nicht irgendwie jetzt vollkommen unrealistisch, sondern in vielen Punkten ist es wirklich fast schon eine Pinball-Simulation, die sich aber die Möglichkeiten eines Videospiels nutzt. Das heißt, ein paar Sachen, die dann stattfinden, würden so auf dem Pinball-Tisch vielleicht nicht 100% funktionieren, sind aber nicht komplett unrealistisch. Zumindest. Dieses hier ist quasi die Komplett-Edition, wenn man so will. Also so kann man es am besten ausdrücken, denke ich. Es hat halt die ganzen Pinball-Tische drin, die für die anderen Systeme als DLCs erschienen sind und so weiter und so fort. Also, ja. Genau. Es sind halt jetzt nicht die, also man muss sagen, es gibt ja Star Wars Pinball-Tische, die man in, was weiß ich, irgendwo in den Spielhallen finden könnte. Die sind es jetzt nicht. Das sind von Zen Studios extra für dieses Spiel erschaffene Pinball-Tische, aber dadurch haben sie halt diesen Vorteil, dass zum Beispiel, während du spielst, Luke Skywalker und Darth Vader auf einmal einen Lichtschwertkampf anfangen. Auf dem Tisch.
Mega cool.
Während du Pinball spielst. Du musst halt die Szene aktivieren, also du aktivierst quasi auf dem Tisch manchmal ein paar Filmszenen, wenn die an diesem Film oder auch an die Serie, weil du hast Tische zu, ich glaube, jedem Star Wars Film müsste es einen Tisch geben, außer natürlich der Episode 9. Es müsste zu, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Episode 8 hier schon drin ist. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es gibt zu den Serien, also zumindest zu Clone Wars und Rebels gibt es Tische. Es gibt zu verschiedenen Themen, zum Beispiel es gibt einen TIE Fighter-Tisch, es gibt einen Tisch zu, ich glaube, zu Yoda gibt es einen eigenen Tisch sogar. Der Imperator müsste oder die dunkle Seite, genau, es sind helle Seite, dunkle Seite-Tische, glaube ich, waren das. Also es gibt wirklich viele und es spielt sich halt wie ein ganz normales, ja, Pinball-Spiel, spielt sich wirklich gut. Manchmal sind die Tische ein bisschen überladen, muss man dazu sagen. Also da passiert teilweise echt viel drauf. Da kann es schon mal passieren, dass man auf einmal die Kugel nicht mehr sieht.
Ja,
weil man also
eine vollkommene Reizüberflutung.
Das kann schon passieren bei einigen Tischen. Hängt vom Tisch, aber bei einigen kann es schon passieren. Es hat natürlich original Star Wars Musik, absolut atmosphärisch und sehr schön, du kannst sie deaktivieren. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum sollte ich diese tolle Star Wars
Musik deaktivieren? Frage ich mich gerade auch. Was hat dir John Williams getan?
Ja. Nix. Aber was ist, wenn du das Ding streamen willst oder auf YouTube veröffentlichen willst, wenn Let's Play? Darfst du nicht. Disney sperrt dir das Video sofort.
Ja, ja.
Das erlebe ich bei so vielen Leuten. Star Wars musst du ganz falsch sein. Du kannst nichts zu Star Wars bringen, bei dem auch nur ein Ton von Star Wars Musik drin vorkommt. Dann ist Disney ganz schnell dabei.
Zu sperren. Ich habe auch irgendwie, wann war das gestern, eine Folge vom Retro-Club gesehen. Da haben sie was über den Gamecube gebracht und
habe ich auch
genau, gesehen. Genau, da wollten sie ja Rogue Squadron 2 mal noch anlegen. Also die Idee war zumindest da, aber dann haben sie halt auch gesagt, nee, Disney sagt dann direkt, nein, nein, dürft ihr nicht.
Ganz genau, sie hatten mal bei, auch bei Rocket Beans hatten sie mal, ich glaube damals, ich weiß gar nicht, welchem Star Wars Film das war, Road to Star Wars, und da haben sie halt viel zu Star Wars Spielen gebracht. Das ist nie auf YouTube erschienen, die Videos, weil es schlichtweg nicht ging. Als Stream konnten sie es bringen, aber nicht als YouTube-Video. Weil Musik. Und das ist halt ein riesen, ich sehe jetzt wirklich mal ein riesen Problem dabei, weil du bei Star Wars spielen und YouTube bzw. Streaming da sehr forsch sein musst mit der Musik. Und da haben sie bei Star Wars Pinball halt dran gedacht, dir zu ermöglichen, dass schlichtweg diese Musik ausgeschaltet wird.
Ja, das ist aber
eine
coole Funktion, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Deswegen, also das ist, ja, und ich muss sagen, es motiviert wirklich. Also es hat eine super Ballphysik, es ist absolut Star Wars atmosphärisch und es spielt sich aber, wie sich ein Pinball-Spiel spielen muss. Ich habe damals im Test auch einen Silver Award gegeben.
Es kann gut sein, ich bin mir gerade nicht sicher, dass ich es damals auf der Wii U mal getestet habe fürs NMAC.
Das könnte sein, es gab es nämlich auf alle Fälle auch schon auf der Wii U.
Ja, warte, das kriege ich sofort raus. Ich muss nur mal in Testordner gehen, wenn jetzt mein Explorer langsam wieder lädt.
Also es ist damals schon für die, wie gesagt, 2013 kam es halt erstmals raus. Es kam da halt wirklich für alle Systeme, die es da gab und bis dahin gab. Also ich glaube, auf dem 3DS gab es eine Version. Jetzt halt, wie gesagt, Switch ist die Ultimative. Es dürfte auch gar nicht so teuer sein auf der Switch. Ich meine, es kostet, ja gut, okay, 30 Euro kostet es. Also muss man natürlich abschätzen, ob es einem zu teuer für einfach nur ein Pinball-Spiel ist. Allerdings haben halt die DLCs damals auch sehr viel schon zum Teil ausgemacht.
Also ich habe wohl Star Wars Pinball Heroes Within getestet.
Das war, glaube ich, einer der selbstständig, die meisten DLCs von dem Ding gingen ja auch irgendwie selbstständig. Mhm. Und das müsste dann einer der Tische sein, die du in diesem Spiel drin hast. Weil Star Wars Pinball, das normale Star Wars Pinball für die Wii U damals kostet, glaube ich, 9,99. Man merkt also, es war damals deutlich günstiger, aber es hatte auch deutlich weniger Tische. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Tische die Switch-Version hat, aber es dürften schon einige sein. 19, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube 19 Tische.
Ja, also da ist für den abendfüllenden Pinball-Spaß dann doch, da wird einiges geboten, würde ich mal sagen.
Genau, und zwar sind das sind halt Tische einmal zu den Filmen, Episode 4 bis 8. Rogue One ist dabei, Solo ist dabei. Ich glaube 1 bis 3 müssten ein gemeinsames haben, also so Prequel müssten ein gemeinsamer Tisch sein. Es gibt Charaktertische wie Darth Vader oder Lando Calrissian. Es gibt Planetenschauplätze wie zum Beispiel die Aktorinsel. Das ist das die Insel von Luke in Episode 8, auf der er sich ja versteckt hat. Es gibt zum Beispiel einen Jedi gegen Sith-Tisch und so weiter und so fort. Also, ja, ich habe es sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Also, wer Pinball mag, macht bei dem Spiel nichts falsch. Es hat sogar, glaube ich, es gibt diese Möglichkeit, es gibt erstmal Mehrspielermodus, muss man dazu sagen. Es gibt verschiedene Modi, wie, ich glaube, Turniere, galaktischer Kampf auf alle Fälle, da wählst du halt eine Seite aus und das, was du spielst dann, also ist quasi deine Art, wie du spielst, gibt Punkte und dann musst du, die Seite, die am meisten Punkte hat, gewinnt dann in einem bestimmten Zeitraum. Es gibt einen Karrieremodus tatsächlich. Mit verschiedenen Karriererängen und so weiter. Also es gibt sogar eine Jukebox, bei der du einfach eine Musik sammelst irgendwie. Also da kannst du einstellen, glaube ich, was dann in der Spielelobby, also im Hauptmenü quasi also, gespielt wird und so. Es gibt Turniere, es gibt Ligaspiele, Highscore natürlich und so weiter und so fort. Ja.
Gut, aber ich denke mal, zu Star Wars Pinball ist damit eigentlich auch alles gesagt und wir sollten mal zu unserem Fazit kommen, oder?
Genau, also ja, Fazit. Das Fazit braucht es eigentlich gar nicht so richtig, eine abschließende Meinung. Also wir haben vier Spiele vorgestellt, von denen also drei unterschiedliche Arten Spiel, Rennspiel, Ego-Shooter und Pinball. Ich muss sagen, ich mag es alle vier gerne, wobei ich jetzt Episode 1 Racer als halt das am schlechtesten gealterte ansehe. Aber mit keinem der Spiele machen Fans der jeweiligen Genres, beziehungsweise Star Wars Fans, etwas falsch.
Ich denke, das kann ich genauso unterstreichen. Persönliche Präferenz wäre bei mir tatsächlich Jedi Outcast und Jedi Academy, weil es einfach ein Spiel mit einer Story ist und Story kommt bei mir immer gut an. Aber ich meine, ein Rennspiel braucht nicht unbedingt eine Story und Pinball sowieso nicht. Und ich denke mal, man kann mit keinem der Spiele irgendwas falsch machen.
Genau. Dann wollten wir jetzt eigentlich noch kurz anreißen, welche Spiele fehlen denn noch? Aber das ist jetzt wirklich nur ganz kurz.
Können Sie ja erwähnen.
Was könnte noch so für die Switch erscheinen? Wir wollen da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Also, es sind so Spiele wie Dark Forces natürlich, dann Dark Forces 2, was ja das erste Jedi Knight ist. Das finde ich sogar ist ein ganz wichtiger Titel, weil es ja die Geschichte von Cal Katarn quasi beginnt. Deswegen ist auch ein heißer Kandidat für mich, wenn es irgendwann eine Portierung gibt. Ich würde mir Republic Commando wünschen. Das war ein sehr schöner Ego-Shooter. Damals, der ist, glaube ich, für die Xbox als erstes erschienen. PC, Xbox müsste es gewesen sein. Wurde später auch für andere Systeme. Ich habe es auf dem GameCube das erste Mal gespielt. Dann die Rogue Squadron-Reihe, weil ich es einfach fantastisch finde, auch wenn ich da nie dran glauben werde.
Ja, unbedingt der zweite Teil. Den habe ich auf dem GameCube so rauf und runter gespielt. Den würde ich gerne noch mal ein bisschen aufpoliert auch gerne noch dann. Ich meine, das Spiel sieht auch heute auf dem GameCube noch fantastisch aus, aber noch mal ein bisschen aufpoliert auf der Switch, fände ich mega gut, wenn das kommen würde.
Ich auch, fände ich super. Dasselbe geht auch für die Force Unleashed-Spiele, beziehungsweise für den ersten Teil. Der zweite war eher durchwachsen, aber den ersten habe ich wirklich gerne gespielt damals. Und Shadows of the Empire natürlich sowieso, weil das ist ein Klassiker.
Definitiv.
Sind nur ein paar Spiele, muss man sagen, die wir jetzt uns mal so aufgelistet haben. Wenn euch noch mehr einfällt, was an Star Wars Spielen noch für die Switch erscheinen könnte, also jetzt vorwiegend natürlich ältere Spiele, Klassiker und so weiter, die man mit einer Remastered-Version versehen könnte, schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde uns mal interessieren, was ihr dazu meint. Ja. Gut. Erik.
Alex.
Wir wollten ja auch noch über eine andere Sache bei Star Wars reden. Über etwas, was wir leider bisher noch nicht besprechen konnten.
Genau, das wichtigste Thema eigentlich, wie uns Episode 9 gefallen hat. Wir haben ihn ja damals im Kino gesehen, Ende 2019. Und ich habe mittlerweile dann auch nochmal auf Blu-ray geguckt, einmal.
Ja, ich habe ihn auf Disney Plus nochmal gesehen. dann darfst du anfangen.
Ja, also... Es ist wirklich schwierig mit dem Film. Ich muss sagen, als ich ihn im Kino gesehen habe, war ich nicht so von dem Film überzeugt, weil man hat versucht, irgendwie alles Mögliche da reinzupacken. Und ich sage das jetzt auch mal direkt für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben und den noch gucken möchten. Ja, ich meine, er ist jetzt zwar schon 8 Monate alt und die meisten Star Wars-Fans werden ihn schon gesehen haben, aber wir werden hier auch spoilern, das geht gar nicht anders, ne? Und das nur so schon mal vorab als Warnung. Ja, und ich muss halt sagen, da wurden halt so ein paar Sachen gemacht, die ich jetzt nicht so toll fand. Vor allem, dass jetzt auf einmal, das ist für mich so dieser größte Kritikpunkt, so der Imperator wieder da ist, dass der überlebt hat, ne? Und hat sich, weiß ich nicht, irgendwie durch die Macht da am Leben erhalten, wie auch immer, ne? Und der hat sich dann wie heißt die unbekannten Territorien, oder?
Ja, unbekannte
Regionen. In den unbekannten Regionen hat er sich dort halt die letzten, weiß ich, 30 Jahre oder wie viel, es waren da eben versteckt gehalten, hat da eine riesengroße Flotte aufgebaut, was ich wahnsinnig finde, irgendwie, vor allem, der Film erklärt mir halt nicht, woher kommen die Ressourcen, wie konnte der das geheim halten, das muss ja irgendwo herkommen, das Material dafür, irgendwie, es muss doch aufgefallen sein, dass irgendwelche Soldaten da rekrutiert werden und sowas, ja.
Ja, aber ich muss ganz kurz einwerfen, ganz kurz, ja, der Imperator steht auch hinter der Ersten Ordnung, das muss man aber wissen, das erwähnt er ja sogar selbst. Dass Snoke auch seine Schöpfung war. Sieht man ja auch, dass Snoke quasi nur ein Klon war, den er kontrolliert hat, in gewisser Weise. Wenn man das jetzt im Hinterkopf behält, wo kamen die Ressourcen her, wo kamen die Soldaten her? Natürlich hat die Erste Ordnung ihm das Zeug besorgt. Ganz simpel, außerdem, der Planet ist der Sith-Planet quasi, also ein Sith-Planet. Der Imperator wird den Planeten nicht erst dann sich geholt haben, als er quasi was zu überleben brauchte. Der hat das da alles vorbereitet schon. Das heißt, er hatte dort schon Leute platziert. Er hatte dort vielleicht sogar schon ein paar Schiffe oder eine Werft, die diese Schiffe bauen konnten, von Anfang an an diesem Ort. Weil, wie soll es sonst funktionieren? Er muss dort irgendwas gehabt haben.
Ja, aber das
und das, ja, ich weiß, es wird nicht genau, erklärt im
das
Film,
fehlt
aber
mir
das sind
halt
so Sachen, ja, aber dann wäre der Film länger geworden und du hättest wirklich so Erklärungen gehabt, die so dröge sind. Es sind Sachen, die für mich einfach logisch sind. Der Imperator hatte eine riesige Macht, der hat den ganzen Galaxis kontrolliert. Natürlich hat der einen Notfallplan in der Hinterhand und hat das auch alles über lange Zeit vorbereitet. Wäre ja auch doof, wäre nicht. Und man muss dazu sagen, dass der Imperator überlebt hat. Hat mich jetzt weniger überrascht. Sie hätten es vielleicht am Ende von Episode 8 vorbereiten sollen. Ich denke auch, wenn J.J. Abrams alle 3 Filme gemacht hätte, hätte er da, dass Kylo Ren den Imperator entdeckt, nicht am Anfang von Episode 9 gebracht, sondern bereits am Ende von Episode 8 als Abschluss, so als Schocker am Ende
ja,
von Episode
8. Ja, ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Lösung gewesen und das ist halt so dieses Problem, was ich mit dieser kompletten Disney-Trilogie jetzt habe. Ich muss sagen, ich finde alle drei Filme zumindest gut. Ja, also ich habe Spaß gehabt beim Gucken und sie sind ja auch handwerklich gut gemacht. Und da muss ich tatsächlich sagen, Episode 8 ist handwerklich tatsächlich am besten gemacht, wie ich finde. Obwohl ich den am schwächsten finde, sag ich mal, von der Story her und so weiter. Aber das ist halt so dieses Problem. Der erste, es sollte ja ursprünglich so sein, dass jeder Film ein anderer Regisseur hat. Aber irgendwie kommt mir diese ganze Trilogie jetzt von Disney so vor, als ob die nie so wirklich einen Plan dahinter gehabt haben. Wie setzen wir das alles zusammen? Und da frag ich mich irgendwie, ich meine, George Lucas hat ja sein ganzes Star Wars Franchise irgendwie von Anfang an ja schon auf 9 Filme irgendwie so ausgelegt habt, grob. Und der hat ja, Pläne gehabt. Irgendwo. Und dass man davon nichts übernommen hat.
Stopp. Star Wars, muss erstmal sagen, die Ursprungsversion gibt's ja als Comic mittlerweile, die war grottenschlecht. Das muss man wirklich dazu sagen. Dass, wenn das ein Film geworden wäre, wäre Star Wars nie das geworden, was man heute hat. Der Comic ist in Ordnung, aber es wäre halt nicht das geworden. Und klar, er hatte Ideen sogar für 12 Filme ursprünglich mal. Er hat es auf 3 Filme runtergebrochen. Dass er wirklich im Kopf hatte, jemals die ersten 3 zu machen, weiß man bis heute nicht. Das kann er behaupten, wie er will, aber er wusste schon beim ersten Film nicht, ob der Erfolg überhaupt da ist. Warum endet denn Episode 4 so, wie er endet? Eben damit es funktioniert, auch wenn keine Fortsetzung mehr kommt. Man hat ein Ende.
Ja, man hat halt...
Das hätte auch niemanden gestört. Genau,
man hat halt nur quasi dieses lose Ende. Also, du hast einen abgeschlossenen Film, klar, aber dass Darth Vader halt dann natürlich, man sieht ja, wird ja nur weggeschleudert, er wird nicht getötet. Logisch. Und das finde ich halt,
das war
halt eine gute Lösung, muss man sagen.
Lass mich bitte ausreden. Ja, lass mich bitte ganz kurz ausreden. Logisch wäre das gewesen, aber trotzdem, er hat diesen Abschluss geschaffen bei Episode 4, weil sie konnten nicht wissen, wie erfolgreich der Film ist. Danach war es klar, deswegen konnten sie die Filme danach alle so aufziehen, ja, wir setzen es fort. Als Episode 1 kam, war ja von Anfang an klar, es wird eine Trilogie, dasselbe bei Episode 7. Das hat Disney von Anfang an geplant, sie wollen eine Trilogie. Disney hat einen riesengroßen Fehler begangen, den teile ich mit dir. Sie haben quasi die Regisseure und Drehbuchautoren, was ja immer identisch war, die Regisseure waren immer an Drehbüchern beteiligt, die haben denen zu viel Macht gegeben. Sie hätten quasi einen Hauptautoren haben müssen, der die Story vorgibt. Das hättet ihr auch die Lucas Story Group. Es gibt eine Story Group, die nur dafür zuständig ist, dass Star Wars Comics, Romane und so weiter im Kanon zusammenpassen. Dafür ist es denen ihre Arbeit quasi. Die arbeiten da im Hintergrund immer wieder mit zusammen. Die segnen Stories von Büchern und so weiter auch ab. Aber die arbeiten auch mit den Filmschaffenden zusammen. Die hätten von Anfang an eine Person haben sollen. Wen auch immer, ist vollkommen egal. Die über das Ganze drüber blickt und sagt, hier, das muss aber so sein, das muss so sein. Dann zum Beispiel, wenn man jetzt mal guckt, Rian Johnson hat für Episode 8 die Narbe von Kylo Ren geändert, weil er sie so schöner fand. Das darf nicht passieren, sowas. Du kannst nicht sagen, in Episode 7 wird er so verletzt, aber weil der Regisseur von Episode 8 die Narbe nicht schön findet, sondern anders schöner findet, ändert er sie mal eben ab. Sowas darf nicht passieren. Zwischen 2 Filmen. Das ist ein Problem von Disney. Keine Frage. Ich sage auch, es wäre besser gewesen, wenn eine Person für alles zuständig gewesen wäre. Dann hätten sie J.J. Abrams von Anfang an alle 3 Filme und es wäre alles in Ordnung gewesen. Dann hättest du wahrscheinlich eine durchgehende Geschichte
auch. Ja, oder gehabt. Sagen wir mal zumindest von einem Team halt die Story komplett so zu entwickeln, dass sie nicht mehr umgestoßen werden kann. Ja.
Genau, aber jetzt muss ich auch wieder einwerfen, das hat Star Wars nur bei einer Trilogie gehabt. Bei der zweiten, bei der Prequel-Trilogie. Die Episode 1, 4, 5 und 6 wurden auch nicht so erarbeitet. 5 wurde ja sowieso erst erarbeitet, nachdem klar war, dass 4 erfolgreich genug ist. Sie wussten zwar, in welche Richtung es sich entwickelt, dass im 6., also in Episode 6, im 3. Star Wars Film dann das Imperium fällt, aber die Story von Episode 6, die stand noch nicht fest, als Episode 5 geendet hat. Es gab ganz andere Drehbuchautoren, es gab neue Regisseure. Jeder Star Wars Film hatte einen anderen Regisseur. Die einzigen Star Wars Filme, die von einem Regisseur waren, müssten Episode 1 bis 3 sein, die alle von George Lucas waren. Genau. Und halt Episode 7 und 9. Auch die Drehbuchautoren. Episode 5 wurde von ganz anderen. Episode 5 hat George Lucas, glaube ich, storymäßig sogar am wenigsten mitgewirkt. An Episode 6 war er dann schon wieder mehr beteiligt. Da hat er auch bei der Regie ein bisschen mehr mitarbeiten dürfen. Hat aber Richard Marquardt, der Regisseur, die meiste Macht gelassen. Also dieses, es kann funktionieren. Das Problem ist, es gab halt, sie haben nicht genug aufgepasst, dass alles zusammenpasst. Sie haben dann den Kreativen doch zu viel Freiheit gelassen. Und das geht nicht. Es geht, da kommen auch gute Sachen raus, wie zum Beispiel Episode 5, Ich liebe dich, ich weiß. Ich weiß, was noch nicht geplant, das war ein spontaner Einfall. Regisseur hat es gefallen, George Lucas mochte es angeblich nicht so gerne, das ist halt, weiß man nicht, ob das stimmt. Es gab auch Ideen von anderen Han Solo, also Harrison Ford wollte zum Beispiel unbedingt, dass Han Solo in Episode 6 stirbt, das wollte halt George Lucas nicht. Hat er Nein gesagt.
Ja, den Wunsch wurde ihm ja dann in Episode 7 endlich erfüllt.
Ganz genau. Aber um nochmal zu Episode 9 zu kommen, weil wir müssen langsam fertig werden.
Ja.
Wir überziehen jetzt schon.
Genau, ich will gerade nur, ich sag noch ein paar abschließende Worte, dann übergebe ich dir da gerne das Wort. Also, ja. Der Film, der ist dann schon, also er ist ja nicht schlecht, aber es, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich nicht konform gehe. Zum Beispiel dann später, wo dann auch die Trümmer des Todessterns dann da liegen. Und Rey hat dann, ich weiß nicht, dieses komische Messer oder was es war, diesen
den
Sith-Dolch. Genau, dass der dann quasi dann so ausgefahren wird und dass das genauso aussieht wie die Trümmer. Also,
ja, überleg mal, es sind 30 Jahre, nicht ganz 30 Jahre, sondern doch 30 Jahre vergangen. Glaubst du, der Dolch wurde erst, also dieses Ding wurde der erst gefertigt, als der Todesstern schon stand? Das wurde alles im Nachhinein gemacht, damit man das Ding finden kann. Mhm. Das war nicht so, dass der Dolch gefertigt wurde zu, was weiß ich. Dieser Jedi-Jäger ist ja auch nicht irgendwie gestorben während Episode 6, der ist ja erst danach gestorben. Wie lange sollen Rey auf Jakku festgesessen haben? Wie alt ist denn die, als die ausgesetzt wird? Vielleicht 6, 7, 8? Und wie alt ist die in den Filmen? Maximal 20. Da sind vielleicht 12 Jahre das vergangen. Natürlich wurde der Dolch erst im Nachhinein gefertigt. Oder zumindest diese Funktion wurde. Die Funktion wurde erst eingefügt, als das Ding schon da war, damit jemand, der diesen Dolch von dem Sith-Jäger überreicht bekommt, das Ding finden kann. Die haben sich an der Ruine vom Todesstern orientiert und nicht an dem bestehenden Todesstern.
Ja, das ist ja,
also das passt
ja, das schon. Ist schon.
Das sind logische Sachen, die, also da muss man, ganz ehrlich, da muss man einfach nur ein bisschen nachdenken.
Das ist der, ja, aber tut mir leid, ja, aber, so zu sagen. Warum denn so? Da gibt es doch elegantere Lösungen irgendwie.
Ja, aber ich habe, das ist mir gar nicht negativ aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja,
ich reg mich halt gerne an solchen Sachen auf, weil.
Ja, aber das ist doch, das ist ein Detail, das doch eine ganz logische Erklärung hat, wenn man mal 5 Sekunden drüber nachdenkt. Mm. Es wurde erst im Nachhinein gefertigt, weil es ist nun mal zwischen Episode 6 und Episode 9, bis Episode 6 und Episode 7 schon, weil man muss ja bis 7 zählen, viel Zeit vergangen, in der viel passiert ist. Und Palpatine hat die Fäden gezogen im Hintergrund, hat Pläne geschmiedet. Natürlich wollte er auch eine Möglichkeit, dass irgendjemand, wer auch immer, vielleicht hat er den Dolch dem Typen gegeben, damit der diesen Sith-Wegweiser holt. Und Palpatine hat das von irgendjemandem vorbereiten lassen, wie auch immer. Oder der Typ hat es erstellt, um das jemandem zu geben, damit die andere Person, oder damit er es wiederfindet, oder wie auch immer. Ich meine, das war ja in der Kammer von Palpatine, ist ja der Thronsaal, eine Kammer, die an den Thron anschließt. Also von daher, das Detail finde ich jetzt echt nicht so schlimm. Da gibt's ist eine Detailsache, muss man ehrlich sagen. Und insgesamt fand ich den Film, ehrlich gesagt, wirklich gut. Also ich habe ihn wirklich gerne wieder gesehen, im zweiten Mal gucken. Man kann sicher, es gibt immer ein paar Macken, die hat jeder Film. Aber insgesamt fand ich es einen wirklich schönen Abschluss für die Story mit auch Wendungen, die ich zwar mir schon gedacht hatte, die ich jetzt nicht spoilern möchte absichtlich. Also geht dabei um Rey, du weißt, was ich meine. Mhm. Das will ich jetzt nicht spoilern. Ich habe mir das schon gedacht. Ich finde es eine schöne, eine sehr gute Lösung auch mit Rey das Ganze. Und mir hat der Film einfach Spaß gemacht. Ich gucke den Film gerne und ich würde nicht sagen, ist es der beste der neuen Trilogie, finde ich schwer zu beurteilen. Der erste war sehr stark an Episode 4 orientiert. Der zweite ist eine Marke für sich, sage ich mal. Ja, aber
da ist auch schon eine Hommage an 5 und 6 drin, muss man sagen.
Ja, logisch. Also man muss schon sagen, die Filme sind sehr unterschiedlich, auch in gewissen Weisen. Und ich will nicht sagen, dass die Hommage fehlt, aber Episode 9 ist der Film, der fast schon am wenigsten Hommage ist vom Storyaufbau und der Story her. Und gerade das ist es, glaube ich, was viele stört. Bei Episode 7 hat viele gestört, dass er so zu viel Hommage ist. Und bei Episode 9 stört es auf einmal, dass er zu wenig Hommage ist. Mhm. Da denke ich mir so, Leute, egal wie sie es machen, sie hätten es nicht besser, euch hätte es nicht gepasst. Sie hätten quasi einen Film erzählen können, der eigentlich super wäre, der alle zufriedenstellen müsste und es hätten trotzdem alle wieder gemotzt. Einfach weil Disney kann es einfach nicht mehr richtig machen. Und das ist so das Problem, was ich ein bisschen habe momentan mit der Star Wars Community auch. Sie müssen es quasi kritisieren, weil wenn du es nicht kritisierst, dann bist du kein wahrer Star Wars-Fan. Habe ich sogar schon mitbekommen, solche Kommentare tatsächlich.
Ach, das würde ich gar nicht so stark sehen.
Ja. Also ich sage ganz klar, ich habe auch ein paar Sachen, die mich am Film stören, keine Frage. Zum Beispiel, dass Poe auf einmal jetzt Schmuggler mal war.
Gewürzschmuggler,
ja, bitteschön. Ja, er wurde auch im erweiterten neuen Kanon immer als Pilot der neuen Republik aufgebaut. Dieser Aspekt wurde vor dem Film noch nirgends erwähnt. Zumindest habe ich den nirgends mitbekommen. Und ich habe die kompletten Poe Dameron Comics gelesen. Quasi spielen nur knapp vor Episode 7, zum Teil parallel zu Episode 7. Aber das ist ein komplett neuer Aspekt. Und er galt wirklich immer als bester Pilot der neuen Republik, bester Pilot des Widerstands. Da war von Gewürzschmuggler nichts
zu sagen. Das ist interessant, weil du kennst dich so ein bisschen mehr mit der Materie aus, was so abseits von dem Film passiert. Deswegen stört dich sowas. Und das fällt mir jetzt persönlich gar nicht mal so negativ auf. Ne?
Also stören muss ich nicht sagen. Es ist mir aufgefallen. Weil gestört hat es mich jetzt auch nicht. Es ist halt ein Detail, das jetzt zu ihm rauskam. Ich habe mir nur gedacht, ja, okay, das habt ihr jetzt dazu gedichtet, damit er ein bisschen mehr in die Richtung Schurke geht, damit Han Solo einen Ersatz hat. Weil es ist wirklich so, er soll diese Schurkenrolle jetzt ein bisschen mehr einnehmen. Vielleicht haben sie es auch für die Zukunft gemacht, damit er in erweiterten Universum oder halt auch in nächsten Filmen, was weiß ich, diese Rolle stärker vertreten kann. Wie auch immer, keine Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm. Mich stört es jetzt nicht, aber ja. Was viele kritisiert haben, waren die neuen Machtfähigkeiten, die gezeigt wurden. Die fand ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, ich fand es ja am Anfang so, diese ganze Heilung zum Beispiel mit dem Auflegen.
Das ist ja nicht neu,
aber halt wer dir jetzt nur die Filme kennt, für den ist das neu. Ich muss halt nur sagen, ja. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, ne, aber ich fand es dann am Ende schon so ein bisschen dann übertrieben, wie das Finale dann teilweise abläuft. Ich sag's mal so, so dieser ganze Heilaspekt ist noch okay, aber dass man auf einmal so ein Lichtschwert zu einer anderen Stelle teleportieren kann, da tue ich mich schwer mit, muss ich sagen.
Das ist es, muss sagen, ich finde das sogar sehr gut. Es ist eine sehr gute Möglichkeit. Aber, und jetzt kommt das große Aber dabei, das würde nicht bei allen funktionieren. Das können die beiden, weil sie ein Zweiklang der Macht sind. Würde ich jetzt ist für mich die Begründung dahinter. Bei den beiden geht es, weil sie sind sowieso ein Zweiklang der Macht. Sie haben so eine enge Bindung zueinander, dass sie quasi sich ja auch berühren können, obwohl sie nicht nebeneinander stehen. Mhm. Ja? Obwohl sie am anderen Ende des Universums sind. Das kann nicht mal eben jeder Jedi oder jeder Machtnutzer. Das ist eine besondere Fähigkeit, die ich jetzt Rey und Kylo zurechne, aber sonst nicht jedem mal eben gut, Jedi. Das kann ich einfach so
nicht. Genau, man muss ja auch, dazu sagen, wenn man die Biografien der beiden kennt, wo sie herkommen, dann, ich sag mal, dann ist es halt auch irgendwo klar, dass die sehr starke Machtfähigkeiten haben, ne?
Ja. Und dass sie halt auch eine Verbindung zueinander haben, weil die wurde ja von Snoke, also auch Palpatine, sowieso noch gefördert, dass sie diese Verbindung zueinander haben. Die wurde von der Macht wahrscheinlich gefördert und so weiter. Wir müssen aber jetzt leider langsam zum Schluss kommen, weil wir wirklich überziehen und ja. Also Fazit von mir ist, ich mag den Film, ich habe ihn gerne gesehen, ich würde sogar fast dazu tendieren, ihn als besten Film der neuen Trilogie zu bezeichnen, wenn man ihn eigenständig betrachtet.
Ja, aber
die Trilogie Schwächen hat und Fehler hat, keine Frage. Ich hoffe, dass es bei der nächsten Trilogie, die sie momentan planen, wenn es eine Trilogie wird, sie haben ja nur angekündigt, dass 3 Star Wars Filme 22, 24 und 26 erscheinen werden, also in Jahren. Ob das dann wirklich Trilogie oder 3 eigenständige Filme sind, weiß man ja noch gar nicht. Ja. Ich hoffe halt, wenn es eine Trilogie wird, dass er die wirklich von einer Person durchweg planen lassen und da ein komplett durchgehende Storyline erzählen. Oder wie auch immer sie das dann vorhaben. Muss man abwarten. Ja,
und mein Fazit lautet, es ist ein okayer Film. Ich fand ihn nicht überragend, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde von der neuen Trilogie Episode 7 tatsächlich am stärksten. Episode 8 hat auch seine coolen Momente, aber so mit 8 und 9, sie haben sich halt keinen Gefallen getan irgendwie, finde ich. Aber wie gesagt, man kann sich die Filme angucken, sie machen definitiv Spaß, aber ich fand so nach Episode 7 ging es halt so abwärts eigentlich mit der Trilogie tatsächlich.
Mhm, okay. Gut, dann kommen wir jetzt noch ganz schnell zur letzten Woche gespielt, aber bitte such dir ein einziges Spiel aus, über das du redest. Die anderen kannst du beim nächsten Podcast.
Okay, ich wähle mir 2 aus, ja, weil über eines.
Eins. 2.
Ich bin auch schnell, also ich habe gespielt.
Du hast 2 Minuten, mehr nicht.
Okay, ich habe gespielt Superliminal, das kennt man, das ist so ein Spiel, was mit optischen Täuschungen spielt. Gibt's, glaube ich, schon ein bisschen länger für einen PC, meine ich zumindest. Und habe ich jetzt auf der Switch gespielt, ist auf jeden Fall sehr cool, macht durchaus Laune, weil da sehr, sehr kreative Ideen drin sind. Das Spiel ist auch sehr abwechslungsreich. Ist mit 2 bis 3 Stunden sehr kurz, aber da sollte demnächst auch mein Test auf n-mac.org erscheinen. Könnt ihr dann nochmal genau nachlesen. Und dann habe ich noch gespielt Crosscode. Ist ein Rollenspiel, das an ja die ganze Super Nintendo 16-Bit-Ära erinnert. Vor allem, oder allen voran, so Secret of Mana, Trials of Mana, Terranigma und Secret of Evermore. Da hat es mich am meisten dran erinnert. Hat, sag ich mal, dann aber auch Elemente drin von neueren Spielen, vor allem halt mit dem ganzen Ressourcen sammeln und so weiter. Und es macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Es spielt halt quasi in einer Welt, die wie ein Online-Rollenspiel aufgebaut ist im Grunde, spielt aber auf einem eigenen Planeten, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber da kommt man ganz leicht rein. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, läuft technisch auf der Switch genau wie Superliminal nicht perfekt. Und hier gibt's tatsächlich dann leider aber auch Stellen, wenn viel auf dem Bildschirm los ist, dass es dann doch anfängt zu ruckeln. Und das bei einem Bossgegner ist dann teilweise echt tödlich. Da habe ich echt mehrfach neu laden müssen. Deswegen, also da hoffe ich noch, dass ein Patch kommt. Und nun zu dir, Alex.
Ja, ich habe Ghost of Tsushima gespielt, genauso wie du, wie ich weiß.
Ja, aber auch, ich habe es nur...
also wir haben beide
Ghost of... Ja, aber du vermutlich mehr als ich, weil ich habe es nur 3 Stunden gespielt etwa.
Ich habe es die letzten Tage fast nur gespielt. Also ich habe fast nichts anderes mehr gemacht. Aber ich bin noch gar nicht so weit in der Story, glaube ich, weil ich habe auch viel erkundet. Es ist ein schönes Open-World-Spiel, muss ich sagen. Obwohl die Open-World jetzt vielleicht ein bisschen generisch wirken könnte, schafft das Spiel unglaublich gut, die Open-World lebendig wirken zu lassen, wie ich finde. Und einfach interessant zu machen. Und das ohne jetzt großartige Tricks oder sowas. Man hat wieder Fragezeichen auf der Karte, an den Orten findet man was, aber es ist nicht übertrieben viel, sage ich mal, obwohl es wieder Sammelgegenstände gibt. Also wirklich, dass man einfach nur Artefakte sammelt oder so. Mongolen-Artefakte, aber das fällt nicht negativ auf. Es macht einfach Spaß, diese Welt zu erkunden. Ich finde das Kampfsystem richtig cool, besonders wenn man nach einiger Zeit auch mehrere verschiedene, wie nennt man das dann, Stände, also dass man die Schwerthaltungen, dass man verschiedene Schwerthaltungen hat und die haben auch wirklich, es macht auch wirklich Sinn, die zu wechseln, weil die bei verschiedenen Gegnern sinnvoll sind. Die normale Schwerthaltung, die man von einem anderen hat, ist gut bei Schwerttragenden zum Beispiel. Die zweite Haltung, die man erhält, ist gut gegen Schildträger und so weiter halt. Und dadurch kriegt man halt auch bessere Fähigkeiten gegen andere Gegnertypen, die man dann im Laufe der Story halt trifft, beziehungsweise im Laufe des Spiels trifft. Also mir macht es wirklich, wirklich viel Spaß und ich finde es auch, hat ein unglaublich gutes Japan-Flair und überhaupt, wie das alles da eingebaut ist. Also das ist wirklich, wirklich großartig. Ich finde auch die Geschichte bisher wirklich spannend und ja. Also großartiges
Spiel. Ja, hat auch wirklich tolle Charaktere, die ich da so kennengelernt habe. Und ich finde es auch cool, diesen interessanten Ansatz, dass man weitgehend auf Bildschirmanzeigen verzichtet. Ich meine, so einen großen Schritt hatten wir, glaube ich, das letzte Mal tatsächlich bei Yoshi's Island auf dem Super Nintendo gehabt. Und hier finde ich es dann halt auch cool, dass man sogar so weit geht und Bildschirmanzeigen ins Gameplay implementiert. Also man kann sich ja zum Beispiel irgendwo auf der Karte einen Punkt setzen, wo man hin will. Und dann muss man einfach mal so über das Touchpad vom PS4-Controller streichen. Und dann zeigt der Wind oder die Windrichtung mir dann eben an, wo es denn hingeht. Und das ist ziemlich cool.
Genau, und man kann aber auch eine Option, das hat sehr stark beeinflusst, was angezeigt wird. Es gibt sehr schöne Barrierefreiheitseinstellungen, wie ich finde. Also auch bei den Einstellungsmöglichkeiten bietet das Spiel sehr, sehr viel. Man kann mit deutscher Synchro spielen, man kann mit deutscher Synchro untertiteln, man kann mit japanischer Synchro untertiteln, man kann sogar in Schwarz-Weiß spielen. Ist zwar nur ein Filter, der drüber gelegt wird, aber es hat halt für Fans, es nennt sich ein Akira Kurosawa-Modus, für Fans von Japan-Filmen kann das halt schon eine ganz lustige Erfahrung sein. Dauerhaft würde ich das Spiel nicht so spielen wollen, weil ich finde, dass ein bisschen was von der Grafik verloren geht auch, dadurch, dass die Farben fehlen. Aber es ist eine lustige Idee. Ja,
und ich muss sagen, ich finde die Idee cool, aber ich gehe bisher noch nicht mit dem, wie sie es benannt haben, konform, weil ich habe meine Masterarbeit über Akira Kurosawa geschrieben und also der Mann hat ganz andere Schwerpunkte gelegt, weil vor allem du musst bedenken, Es ist einfach nur das Spiel eben dann in Schwarz-Weiß und dass der Ton ein bisschen abgedumpft wird. Wäre aber mal interessant zu untersuchen, warum eben dieser Titel für diesen Modus nicht passen. Dann überlege ich tatsächlich gerade einen Aufsatz drüber zu schreiben.
Ja, ich kann dir sogar sagen, warum sie den Namen gewählt haben, weil es der wahrscheinlich bekannteste Regisseur von solchen Filmen ist. Den Namen kennen mehr Leute als jetzt von anderen Regisseuren. Also ja. Deswegen haben sie den Namen einfach gewählt. Ja,
hätte man aber einfach, Samurai Cinema oder Samurai Ega Modus nennen können.
Genau, irgendwie sowas hätte gepasst, aber okay, meine Güte, heißt es halt so. Aber gut, so viel dazu. Damit sind wir für dieses Mal fertig. Ich hoffe, wir konnten euch einen schönen Einblick in Star Wars Spiele geben und auch ein bisschen unsere Meinung zu Episode 9 euch darbieten. Nächste Woche gibt es dann eventuell, also wir haben zwei Themen, wir können noch nicht 100% garantieren, ob es mit Paper Mario, mit dem neuen, klappt nächste Woche bereits. Falls nicht, dann wird es einen Roundup mit ein paar eShop-Spielen geben, sehr wahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass das Thema nochmal ändert durch aktuelle Ereignisse oder weil wir etwas anderes haben, was dann anfällt, bei dem wir denken, dass es interessanter ist. Also lasst euch im Zweifelsfall überraschen. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Möge die Macht mit euch sein. Macht's gut.